herzlich willkommen zum LegalCare-Podcast, dem Podcast zu digitaler Transformation, Legal Tech und Unternehmertum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LegalCare-Podcast. Heute haben wir ganz spannend zwei Women in Legal Tech dabei, und zwar Wüsra Delicara und Lena O'Brien. Hallo, willkommen, ihr beiden.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass ihr dabei seid. Ihr habt beide wahnsinnig spannende und ungewöhnliche Wege in den Bereich Legal Tech gefunden, beide mit juristischem Background. Könntet ihr euch beide einmal für unsere Zuhörer vorstellen, weil es ist ja wirklich nicht der klassische Weg, den die normalen Juristen normalerweise so gehen. Wie seid ihr zu Women in Legal Tech geworden? Lena, magst du anfangen?
Ja, gerne. Ich habe angefangen, ganz klassisch Jura zu studieren auf Examen und habe relativ schnell, als ich als studentische Mitarbeiterin gearbeitet habe, gemerkt, dass die klassische Anwaltstätigkeit überhaupt nichts für mich ist, weil ich Klagen und Anspruchsschreiben gehasst habe. So sehr, dass ich nach einem Monat zu meinem Teamleiter gegangen bin und meinte, es ist mir egal, was ich machen muss, aber gib mir was anderes. Mir hat aber immer die juristische Arbeit Spaß gemacht. Ich wollte es nur nicht aufschreiben müssen. Und das ist ein großer Teil von dem Anwaltsberuf. Das heißt, für mich war dann so ein bisschen die Frage, was ich jetzt mache. Und ich habe damals schon in der Legal Tech Kanzlei gearbeitet, einer Verbraucherschutzkanzlei, und bin dann eher ins Legal Tech Projektmanagement gegangen. Das heißt, man hat immer noch mit dem Juristischen zu tun. Es geht immer um juristische Themen. Das heißt, das Grundverständnis muss da sein. Und habe mich dann entschieden, den Examensweg nicht weiter zu bestreiten und mir das Ganze zu sparen, und habe stattdessen den Bachelor gemacht und arbeite jetzt inzwischen seit 4 Jahren im Legal Tech Bereich. Und bin aktuell Legal Operations Managerin bei einem DAX-Konzern.
Danke, Lena. Mega spannend. Büser, magst du weitermachen?
Ja, ich habe die klassischere Ausbildung gemacht von uns beiden. Also ich habe 2 Staatsexamen gemacht und habe mich relativ spät erst auf die Legal Tech-Schiene begeben. Ich war einer der Kandidatinnen, die das einfach mal so vor sich hingemacht hat. Und am Ende des Tages auch in der Großkanzlei gelandet wäre, wenn ich nicht auf Legal Tech gestoßen wäre. Und das war dann im Rahmen meiner Tätigkeit als Wismit, das ist man dann ja dann so, um sich was dazu zu verdienen, irgendwie auf so Legal Tech Tools gestoßen, die damals dann so an Bekanntheit gewonnen haben. Und nachdem ich dann dieses Jahr meine mündliche Prüfung zum 2. Staatsexamen hatte, habe ich überlegt, was kann ich machen, was mich quasi qualifiziert in einer anderen Art und Weise als etwas, was typisch juristisch ist. Und wie kann ich das quasi kombinieren mit dem Job als Rechtsanwältin, weil mir im Gegensatz zu Lena der Beruf als Rechtsanwältin schon von Anfang an gefallen hat. Und ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das so im Berufsweg ist. Und deswegen habe ich mich für den LLM Legal Tech entschieden, den ich jetzt noch mache, und bin gleichzeitig aber Rechtsanwältin und Legal Engineer bei Rightmart. Das ist auch eine Verbraucherkanzlei, die auch für Legal Tech bekannt ist. Genau.
Super, vielen, vielen Dank. Ich glaube, Legal Engineer ist ein Begriff, den vielleicht jetzt noch nicht wirklich jeder kennt. Manche natürlich selbstverständlich, und ich glaube, für andere ist es noch etwas Neuland. Magst du kurz erklären, was sich dahinter verbirgt? Was bedeutet Legal Engineering, oder was macht man als Legal Engineer? Wie sieht da so der Alltag aus? Was gibt es da für Themen? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ich glaube, der Begriff ist für alle noch relativ Neuland. Ich glaube auch, dass der nicht einheitlich definiert wird. Ich kann aber erzählen, wie wir das verstehen bei Rightmart, beziehungsweise was ich da so genau mache. Also bei uns ist das so, bei uns hat jede Rechtsabteilung einen Legal Engineer. Und der ist für die Prozessoptimierung sozusagen zuständig. Also man arbeitet ich arbeite als Rechtsanwältin, prüfe die Abläufe, gucke, was kann man optimieren, also wo kann man bessere Vorlagen einbauen, wo kann man Arbeitsschritte minimieren, oder wo kann man halt die Effektivität steigern, indem man Schritte auslässt oder automatisiert. Und ich setze mich quasi mit den ganzen technischen Möglichkeiten auseinander, die Software, die wir nutzen zum Arbeiten, so mit sich bringt, und schaue, wo man quasi den Prozess erleichtern kann für die, die dahinter sitzen, also für alle Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die da mitarbeiten. Es gibt aber auch Berufsbilder bzw. Positionen, die auch als Legal Engineer ausgeschrieben sind, die dann viel mehr technischen Input haben. Also ich würde jetzt so 80% mit 80% beschreiben, dass ich als Rechtsanwältin arbeite und so 20% meiner Arbeit sind dann dem Legal Engineer Dasein zugeordnet. Und für mich ist das eigentlich ein sehr, sehr guter, ein sehr guter Weg, bestimmte Lösungen zu finden, weil ich der Meinung bin, dass wenn man in einer Abteilung arbeitet oder in einem Rechtsgebiet arbeitet, das nochmal anders sieht als jemand, der von außen zum Beispiel als IT oder Operations drauf guckt, der da selber nicht drin ist und gegebenenfalls sogar keine Juristin oder kein Jurist ist und das nicht so beurteilen kann wie jemand, der tagtäglich damit zu tun hat. Deswegen finde ich diese Lösung bei uns eigentlich relativ smart, weil wir so auf konkrete Probleme in der Abteilung als juristische, also mit juristischem Background sozusagen das lösen können.
Ja, mega spannend. Magst du mal vielleicht noch irgendwie erklären, wie sich das entwickelt hat? Also wenn sich jetzt Leute fragen, die jetzt gerade ihr Jurastudium fertig haben, sagen, Mensch, oh Gott, aber wie soll ich das denn plötzlich können? Das ist ja keine klassische, keine klassischen Aufgaben, die man im juristischen Studium erlernt, nicht? Ist das persönlichkeitsabhängig, dass man dafür eine Affinität hat oder kann das eigentlich jeder lernen? Wie wird man zum Legal Engineer, auch wenn es vielleicht nicht zu 100% der Zeit ist?
Ich muss dazu sagen, ich kann jetzt nicht programmieren oder ähnliches. Also ich kann nur so ein paar Basics, die ich mir durch irgendwelche Apps beigebracht habe, aber das war jetzt nicht maßgeblich, um als Legal Engineer einzusteigen. Es geht vielmehr irgendwie um die Prozesse oder um die Ideen, die man da entwickeln kann. Und das war jetzt bei mir beispielsweise, der Ursprung war eher, dass ich ziemlich faul bin und immer minimal effort für maximalen Gewinn suche quasi. Und mich haben zum Beispiel, als ich damals in der Großkanzlei gearbeitet habe, viele Sachen einfach genervt, wo ich dachte, okay, das könnte man eigentlich besser lösen, aber wir machen es nicht, weil in der Großkanzlei macht man ja Sachen, weil man sie schon immer so gemacht hat. Weiterhin so, und das war so der Punkt, an dem ich quasi Legal Tech kennen und lieben gelernt habe, weil ich halt dachte, okay, cool, das sind Leute, die offen für Ideen sind, für Innovation und genau, das ist, glaube ich, so das Maßgebliche, was man da braucht. Eine Affinität zur Technik, weiß ich nicht, hilft natürlich bestimmt weiter, aber ja, bei mir ist es jetzt nicht so der Fall. Ich komme aber trotzdem zurecht, weil ich viel mit der IT dann im Austausch stehe und solange man seine Ideen kommunizieren kann und zu Wort bringen kann, findet man da auch eine gute Lösung.
Super spannend. Du, Lena, magst du uns einen kleinen Einblick geben, wie es aussieht, wenn man in einer sogenannten Legal Tech-Abteilung arbeitet? Da ist ja Legal Engineering auch vielleicht ein Teil dessen. Und Legal Tech ist ja auch ein sehr breiter Begriff. Vielleicht magst du mal erzählen, was ihr darunter versteht oder was du darunter verstehst und wie man sich das vorstellt, wenn man konkret in einem Team ist, das sich ausschließlich damit befasst.
Gerne. Also ich habe inzwischen auch schon einige Stationen in meinem Berufsleben durch, von Verbraucherschutz zu Großkanzlei, immer im Legal Tech Bereich. Die Begriffe sind ja auch, wie Büschra schon gesagt hat, sehr anders definiert, je nach Unternehmen. Ich persönlich glaube, was man haben muss, um Legal Tech irgendwie zu machen, ist auf jeden Fall eine IT-Affinität. Man muss nicht programmieren können, auch ich kann nicht programmieren. Ich kann ein bisschen HTML und das war's. Und auch das habe ich mir selber beigebracht. Es geht mehr um Verständnis für Prozesse. Und je nachdem, wo ich war, haben wir natürlich ganz andere Sachen gemacht. Oft ist es aber, und auch da wiederhole ich Büschra jetzt ein bisschen, ist es so, dass man sich wirklich die bestehenden Prozesse angucken muss und vor allem mal so ein bisschen die alte Denkweise auch über den Haufen werfen, weil die Prozesse, die wir gerade in Anwaltskanzleien haben, sind vor Jahrzehnten entstanden und wir haben ganz andere Möglichkeiten inzwischen. Alleine das Faxgerät zum Beispiel. Wir müssen Sachen nicht mehr faxen und wir müssen Sachen auch nicht mehr ausdrucken und wir müssen keine Originale mehr bringen in ganz vielen Fällen. Es gibt Ausnahmen. Aber dass man sich da wirklich mal anguckt und sagt, wir nehmen jetzt mal alles weg, was wir als Prozess haben. Wir ignorieren mal komplett, wie es gerade ist und stellen uns unseren Wunschprozess vor. Wie hätten wir es gerne? Jede Aufgabe, die man dreimal am Tag macht, muss man sich fragen, kann ich die nicht automatisieren? Gibt es da nicht eine Möglichkeit, das irgendwie effizienter zu machen? Ich glaube auch da, Büschra hat es gesagt, Faulheit spielt bei mir auch eine große Rolle. Also wenn ich eine Aufgabe habe und ich denke mir, das ist irgendwie gerade ein bisschen nervig, dann bin ich erstmal damit beschäftigt zu gucken, ob man das nicht eigentlich viel besser machen kann, viel schneller, viel effizienter. Und das heißt, in den Legaltech-Teams, wo ich bis jetzt war, kann es sein, dass es wirklich dieses Projektmanagement ist, dass man sich die Prozesse anguckt und einfach nochmal über den Haufen wirft, neu baut und guckt, wie man es besser machen kann. Es geht aber dann auch um Einzellösungen zum Beispiel. Als ich bei CMS war, war das dann eher in Richtung Product Management, wo es darum ging, Tools, die wir selber auch vertrieben haben bei CMS, zu optimieren, zu gucken, da die Betreuung zu machen, gucken, dass das dann natürlich auch als Schnittstelle dient zwischen AnwältInnen, EntwicklerInnen und deswegen ist dieses Verständnis so wichtig, dass man sowohl die juristische Seite versteht, weiß, was die AnwältInnen oder die PartnerInnen von einem wollen, dass man aber auch weiß, was die EntwicklerInnen gerade wollen und was die für Anforderungen auch brauchen. Also es ist auch so ein bisschen eine Übersetzerrolle.
Wahnsinnig spannend. Ich glaube, die Frage besteht ja auch darin zu schauen, Legal Tech wurde viel gehypt etc., aber wie sieht es dann eben wirklich in der Praxis aus, nicht? Also es ist eben nicht, alle Juristen fangen jetzt an zu programmieren und sprechen können jetzt alle Programmiersprachen dieser Welt, sondern es geht eigentlich um Prozessdenken, wie kann man bestehende Prozesse, die vielleicht wirklich veraltet sind, sehr repetitiv sind, in der digitalen Welt neu durchdenken und so deutlich effizienter gestalten, automatisieren gewisse Dinge, die auf die eh keiner Lust hat, ja. Das stößt natürlich nicht nur auf Begeisterung, ja, bei manchen, die Veränderung vielleicht nicht so lieben und nicht so genervt sind von den bestehenden Repetitionen. Aber es gibt eben auch viele Vorteile davon, nicht? Und Erleichterung im Alltag. Habt ihr so ein, zwei Beispiele vielleicht so aus der Praxis, wo ihr sagt, Mensch, da hat uns allein eine kleine Sache enorm geholfen, zwar in Effizienzgewinn oder es hat einfach viele Dinge klarer und einfacher gemacht. Es muss ja nicht immer direkt Rocket Science sein. Zu Rocket Science kommen wir gleich, zu AI, aber erstmal so im Kleinen, nicht? Und man muss auch nicht sofort ein Digital-Tech-Team haben, aber man kann ja auch klein anfangen. Also wie ist da so eure Einschätzung zu?
Da gibt's wunderbare Beispiele. Du hast das gerade schon kurz angesprochen mit der KI. Die KI, finde ich, hilft gerade so ein bisschen, auch auf eine erstmal nervige Art und Weise, weil jetzt gerade ist jeder total hyped auf KI und möchte unbedingt KI haben. Und das sind dann teilweise Unternehmen, die haben nicht mal eine Vertragsautomatisierung. Und die wollen jetzt aber unbedingt, weil Hype-Thema, KI, wir wollen das jetzt. Und die kann man aber ganz gut, wenn man mit denen im Gespräch ist, in der Beratung zum Beispiel, kann man denen sagen, okay, pass auf, KI, ja, super. Aber wie wäre es, wenn wir erstmal eure Arbeitsverträge automatisieren und damit wahnsinniges Zeitersparnis haben? Oder wie wäre es, wenn wir einfach ein paar Prozesse mal angucken, so generell Dokumentenautomatisierung ist was immer sehr unterschätzt ist, was wahnsinnig viel Zeit frisst, wo viele Mitarbeitenden mit beschäftigt sind, was man aber ganz einfach, mit natürlich ein bisschen Aufwand, aber was man trotzdem gut schnell umsetzen kann.
Ich würde mich dem da komplett anschließen. Ich bin ja so ein Vorlagenmensch, ich liebe Vorlagen bauen und ich vermisse so ein bisschen auch, aber das ist natürlich immer der Arbeit, des Alltags quasi geschuldet, dass man da ein bisschen mehr Zeit investiert und sich für dynamische Vorlagen oder Ähnliches dann einsetzt. Das ist dann, das wäre dann quasi der nächste Schritt, bis man überhaupt über AI oder Ähnliches nachdenken könnte. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Also bei uns hilft schon allein eine Nachfrist zu setzen und bloß auf einen Button klicken zu müssen, dass das Schreiben mit der richtigen Frist direkt an den Gegner rausgeschickt wird und gleichzeitig auch der Mandant oder die Mandantin darüber informiert wird. Das erleichtert mir schon sehr, sehr viel Arbeit.
Also durchaus. Ich würde sagen, da sind viele einzelne Schritte in einem kleinen Klick hinterlegt. Das ist doch Hammer, ja. Ansonsten müsste man das manuell machen. Also ich glaube, es ist ja einfach auch ganz spannend zu sagen, wie gesagt, es muss nicht immer sofort alles crazy von A bis Z komplett automatisiert sein und alle werden hier ersetzt, sondern es sind eben die kleinen Dinge, die mühsame, sehr händische Schritte vielleicht auch einfach ersetzen. Aber ich glaube, aktuell ist es nämlich auch ganz spannend und es ist eben nicht nur ein Hype, sondern es ist auch wirklich spannend, jetzt zu gucken, was ist denn wirklich jetzt mit KI? Es wurde ja lange, auch schon vor Jahren immer darüber geredet, ja, wir haben jetzt alle Legal AI und dieses und jenes, aber ich glaube, durch die neuen Large Language Models hat sich jetzt schon nochmal einiges gedreht. Wie schätzt ihr beide das ein?
Also ich finde, was das Schönste daran ist, dass es jetzt gerade so diesen Hype gibt, ist, dass die Leute viel empfänglicher sind für Legal Tech. Also man ist ja vorher doch schon gerade jetzt klischeemäßig bei älteren Personen da auf Widerstand gestoßen, weil das natürlich auch wahnsinnig viel anderes ist, also weil es neu ist, weil das total unbekannt ist und weil die Umstellung teilweise schwierig ist. Wir dürfen ja alle nicht vergessen, dass wir die Generation sind, die damit aufgewachsen ist, die erste auch. Und wir das halt von klein auf gelernt haben, aber das für ältere Menschen nicht so ist. Das heißt, da bestehen ganz viel Ängste und gefühlt hat man mit KI jetzt, mit dem ganzen Hype um ChatGPT zum Beispiel, hat man bei denen mehr Interesse und Neugier geweckt. Auch Ängste, aber ich finde, aktuell überwiegt wirklich das Positive und vor allem auch Unternehmen, die sich vorher nicht damit auseinandergesetzt haben, weil sie es zum Beispiel noch nicht wollten, weil noch kein Druck da ist oder so, müssen sich jetzt damit auseinandersetzen. Wo ich insbesondere auf die Justiz gucke, die zwar schon angefangen hat, Legal Tech umzusetzen mit E-Akten und so, aber jetzt merkt, dass sie einfach viel, viel schneller werden muss.
Genau, dem würde ich mich wiederum anschließen. Ich kann das ja mal aus einem juristischen Background sozusagen kommentieren. Erstmal kann man, glaube ich, allen Juristinnen und Juristen die Angst nehmen, ersetzt zu werden, weil wer irgendwie, wenn jemand mal irgendwas, eine AI oder ChatGPT zum Beispiel gefragt hat, was irgendwie juristische Relevanz hat, wird schnell merken, dass das einfach noch nicht so weit ist. Also das Recht ist einfach viel zu komplex, um das aus Stand heute quasi die KI als eine Gefahr oder eine Bedrohung zu sehen. Ich freue mich viel mehr darauf, weil ich denke, dass das einfach ganz großes Potenzial hat, für auch juristische Tätigkeiten zu unterstützen. Und ich sehe das mehr so als, als ein Bot, der einem assistiert und man quasi dann das Brain dazu ist sozusagen, dass das Ganze überwacht und kontrolliert und guckt, ob der Bot denn alles richtig macht und alles richtig verstanden hat. Und ich finde, das ist eine noch viel schwierigere Aufgabe als das Juristendasein jetzt, weil jetzt kann ich mich hinsetzen und eine Klage aufsetzen. Wenn das aber ein Bot für mich macht, dann muss ich mich erstmal in diese Klage hineinversetzen und gucken, ob da wirklich alles so stimmt. Der Vorteil daran ist natürlich, ich habe weniger Arbeit, die Klage zu erstellen, aber gleichzeitig kann ich halt quantitativ mehr schaffen dadurch. Ich glaube einfach, dass die Art und Weise der juristischen Tätigkeit sich so verändern wird und teilweise, wie Lena schon gesagt hat, zum Beispiel im Bereich der Justiz, aber auch in Großkanzleien, die noch sehr traditionelle und konventionelle Modelle pflegen, da ist es langsam Zeit für eine Überholung, würde ich sagen.
Ich würde dazu gerne noch kurz ergänzen. Es gibt ein ganz tolles Zitat. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, von wem es war. Ich habe es auf LinkedIn gelesen. KI wird nicht AnwältInnen ersetzen, sondern wird die AnwältInnen ersetzen, die sich damit nicht beschäftigen. Und das, finde ich, ist total wahr, weil es geht wirklich darum, also KI, es ist immer die Angst, so werden uns die Jobs weggenommen. Man wird überholt, wenn man sich gar nicht mit der Entwicklung beschäftigt. Die geht rasant und die geht auch immer rasanter und die wird auch nicht mehr langsamer werden, sondern nur schneller. Wir müssen uns da echt anpassen. Das ist schwierig, das verstehe ich auch. Aber KI schafft auch ganz viele neue Jobs. Und das beste Beispiel dafür ist der Prompt Engineer gerade. Dass man wirklich jetzt einfach Personen gibt, die sich da sofort reingelesen haben, direkt schon, bevor der Hype eigentlich losging, sich draufgesetzt haben und gesagt haben, gut, wir schaffen hier ein neues Berufsbild und es funktioniert und es gibt ganz viele neue Berufsbilder, die dadurch geschafft werden.
Magst du kurz nochmal erklären, was genau ein Legal Prompt Engineer oder ein Prompt Engineer generell ist? Ich glaube, das weiß auch noch nicht jeder.
Gerne. Also beim Prompt Engineer handelt es sich um Personen, die gelernt haben, wie man am besten Large Language Models den Input gibt, damit man das gewünschte Ergebnis bekommt. Als Beispiel kann man sagen, dass man ChatGPT zum Beispiel sagen kann, du bist jetzt mein Assistent und hast die Aufgabe, Folgendes zu tun. Oder du bist Ernährungsberater. Und das sind schon mal so Punkte. Also wenn man Large Language Models schon mal vorgibt, was für eine Rolle sie einnehmen sollen, funktionieren sie schon mal wesentlich besser, als wenn man einfach nur sagt, schreib mir einen Ernährungsplan für die nächsten 5 Tage. Sondern wenn man wirklich sagt, du bist mein Ernährungsberater, Folgendes sind meine Unverträglichkeiten, folgende Sachen mag ich einfach nicht. Ich möchte mich gerne vegan, vegetarisch, fleischarm ernähren und ich möchte gerne 2x täglich essen. Das ist mein Gewicht. Berechne mir einen kompletten Tagesplan und schreib mir die Einkaufsliste zusammen. Dann funktioniert das. Und Prompt Engineers haben sich darauf spezialisiert, herauszufinden, wie man am besten Prompts geben muss, also diese Fragen an ChatGPT oder LLMs im Allgemeinen, um ein gutes Ergebnis zu erhalten?
Ich würde da auch noch kurz was zu sagen, was mir jetzt eingefallen ist. Weil Lena ja jetzt gesagt hat, dass man überholt wird, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Da darf man auch nicht vergessen, dass sich auch neue Rechtsgebiete und neue Rechtsprobleme entwickeln mit Anwendung und mit diesen Innovationen, mit denen wir uns jetzt so rumschlagen oder die wir kennenlernen dürfen. Beispielsweise gibt es Fragen zu den generierten Ergebnissen, die man durch eine KI halt hat, wie beispielsweise urheberrechtliche Fragen oder wenn man darüber nachdenkt, was man für Daten da eingibt, gibt es natürlich datenschutzrechtliche Fragen oder aber neue Rechtsgebiete wie das Datenrecht an sich, also das Recht über Daten, Big Data, all diese Buzzwords, würde ich sogar sagen. Das sind alles neue Bereiche, die man rechtlich noch bewerten muss. Und ich sehe da keinerlei Bedrohung, sondern vielmehr unendliche Positionen, in denen man sozusagen arbeiten kann und sowohl juristischen Background haben kann oder nicht, oder technischen. Ich glaube, das sind halt zwei Branchen, die jetzt sehr krass, würde ich sagen, ineinander verschmelzen und dadurch auch neue Berufsbilder schaffen.
Absolut, das sehe ich genauso. Würdet ihr sagen, Luisa, du hast das vorhin schon angedeutet und die Frage ist, ob das auch so der Fall ist oder ob ihr das so einschätzt, würdet ihr sagen, einerseits Juristen sind deshalb nicht bedroht, weil dieses Fach-Know-how, das juristische Fach-Know-how im Zusammenspiel mit Large Language Models so entscheidend ist, um genau auch evaluieren zu können, sind die Ergebnisse richtig, ja, nein. Zweite Frage dazu sozusagen ist, muss ein Legal Prompt Engineer ein Legal Background haben in irgendeiner Form, damit ein richtig guter Legal Prompt Engineer sein kann oder sie, oder reicht es, also Prompt Engineering per se zu beherrschen und im Austausch mit einer Juristin sozusagen kommt ein super Ergebnis an? Wie würdet ihr das so einschätzen, wenn jemand jetzt branchenfremd reinkommt und sagt, ich bin ein crazy guter Prompt Engineer, aber habe von Legal keine Ahnung? Wie sortiert ihr das ein?
Finde ich tatsächlich sehr interessant, die Frage, und auch ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, dass es schon wichtig ist, da einen juristischen Background zu haben, weil Jura einfach eine ganz andere Systematik hat. Also ich glaube, wenn man das noch nie gemacht hat und noch nie damit zu tun hatte, ist es schwierig zu verstehen, wie Jura funktioniert und auch, ob die Antworten dann irgendwie sinnvoll sind oder nicht. Also so als Beispiel, ob jetzt irgendwie die Antwort komplett gegen das Abstraktions- und Trennungsprinzip verstößt. Das als Nicht-Jurist kann man das, glaube ich, nicht bewerten. Also da müsste man meiner Meinung nach so eng mit JuristInnen zusammenarbeiten, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt, jemanden zu nehmen ohne juristischen Background.
Ich bin der Meinung, obwohl ich jetzt nicht so viel unternehmerische Erfahrung habe, das muss ich jetzt dazu sagen, aber aus meiner Berufserfahrung heraus habe ich den Eindruck, dass das immer darauf ankommt, was man für Prozesse führt oder was man für Erfolge erzielen möchte. Und wenn man jetzt beispielsweise in einer Verbraucherrechtskanzlei arbeitet und das Verbraucherrecht ist ja relativ überschaubar, und dann hat man einen bestimmten Rechtskreis oder Rechtsbereich, den man dann eintüten kann sozusagen. Da könnte man dann tatsächlich überlegen, ob man nicht seine technische Seite perfektionieren möchte und ausbessern möchte und deswegen lieber eine große IT hat, aber nur einen Juristen oder eine Juristin beispielsweise. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, weil ich auch in Großkanzleien gearbeitet habe, da ist es komplexer, das Recht, und es kommt immer auf das Rechtsgebiet an, aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass man da auch Spezialwissen braucht. Und da wiederum kann ich mir vorstellen, dass die IT da eine kleinere Rolle spielt, dass man da eher nicht auf Automatisierung oder Prozessoptimierung setzt, sondern vielmehr die technischen Gegebenheiten dazu nutzt, um die juristische Arbeit in ihrer Qualität zu verbessern. Und da wiederum bräuchte man dann mehr Juristinnen und Juristen, die da dran sitzen. Deswegen würde ich das immer davon abhängig machen, was man quasi erreichen möchte.
Ja, mega. Ich glaube, das ist auch eigentlich ein total spannender Hinweis, was so Organisationsstruktur und Operations angeht. Und Lena, du bist jetzt ja in einem neuen Bereich jetzt bald aktiv, im Legal Operations Bereich. Welche Erkenntnisse nimmst du dahin mit? Magst du kurz vielleicht einmal erläutern für die, die es nicht kennen, was ist eigentlich Legal Operations, was bedeutet das? Welche Rolle spielt Legal Tech oder wo ist der Zusammenhang vielleicht auch? Und das vor dem Kontext, den wir gerade besprochen haben, wie siehst du da die Zukunft? Eine große, komplexe Frage.
Ja, also die Frage versuche ich jetzt mal in Teilen aufzugliedern. Die Idee hinter Legal Operations ist, dass man sagt, man nimmt von den AnwältInnen, die meistens dann Counsel im Unternehmen sind, man nimmt von denen Arbeit weg, die keine klassische juristische Arbeit ist, dass die sich wieder voll auf Jura konzentrieren können. Das kann sein, dass es eben um die Digitalisierung geht, was einfach ein großes Thema ist, aktuell immer noch bei ganz vielen. Ich glaube, wir hängen da in Deutschland im Allgemeinen sehr hinterher. Oder ob es dann um Themen geht, wie zum Beispiel so ein bisschen HR. Also oft gibt es da ja eine eigene HR, aber dass man mit der dann auch zusammenarbeitet, dass man guckt, was ist so, wie ist die Strategie, wo muss man sich vielleicht ein bisschen mehr an die auch Trends im Digitech ein bisschen mehr ausrichten. Und genau, also eigentlich ist die Grundidee dahinter, die nicht juristische Arbeit wieder den Anwälten wegzunehmen, damit die in Ruhe arbeiten können. Und für das Berufsbild, was ja jetzt auch relativ neu ist, ist, glaube ich, einfach so wirklich dieses Multitalent gefordert. Also, dass man sagt, man hat Projektmanagementfähigkeiten, weil man hat ganz viele Aufgaben, wo man sich dann auch neu reinfuchsen muss und sagen muss, okay, das gucke ich mir jetzt mal an und muss mich da auch einlesen. Es geht darum zu sagen, dass man Jura versteht, damit man weiß, was diese Abteilung macht. Also der juristische Hintergrund ist da immer noch wichtig. Ich glaube, es gibt inzwischen auch einige Legal Operations Personen, Manager oder Head of oder was auch immer, die nicht den juristischen Hintergrund haben. Das kann auch durchaus möglich sein. Das möchte ich gar nicht bestreiten, aber die werden sich inzwischen auch durch die Arbeit echt ein gutes juristisches Wissen angeeignet haben. Das heißt, das, was denen fehlt, ist nicht das juristische Verständnis, sondern der Abschluss. Also fehlt jetzt mal in Anführungsstrichen. Und Legal Operations zu machen, ist für mich so der Anreiz gewesen, dass man eben ganz viel machen kann. Also Digitalisierung ist natürlich ein Riesenthema. Das werden viele Unternehmen bestätigen können, dass man da gucken muss, also was kann man verbessern. Und gerade wir als Juristen im Allgemeinen hängen, glaube ich, auch im Großteil da ein bisschen hinterher. Also im Digitech ist man da natürlich, vielleicht hat man die Nase ein bisschen weiter vorne als andere, aber dadurch, dass wir so viel gesetzliche Vorgaben auch haben, wo dann die Schriftform erforderlich ist, wo die Vollmacht im Original vorliegen muss, wo Sachen im Original unterschrieben werden müssen, wird da ja auch die Digitalisierung ein bisschen gehemmt. Das ist in anderen Ländern geht das ja viel, viel schneller. Und dann haben wir natürlich noch die Justiz- und Behördenseite, die wesentlich langsamer noch ist, wo Sachen teilweise wirklich noch gefaxt werden. Und dann muss man da so ein bisschen die Balance dazwischen finden und gucken, dass man eben im Unternehmen eine Digitalisierung hinkriegt von juristischen Bereichen mit den Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen und so, dass aber trotzdem effizient gearbeitet werden kann.
Ja, ich denke, als BWLerin kann ich nur sagen, ich finde es großartig. Legal Operations war von vornherein, als ich das gehört habe, als dieser Begriff, sag ich mal, hier nach Deutschland rüber schwappte vor ein paar Jahren, war ich so, ach Mensch, die BWLer sozusagen ziehen ein in die Rechtsabteilung und in die Kanzleien. Da hat mein Herz natürlich total laut geschlagen. Ich dachte mir, ja, wird da auch Zeit? Mensch mal auf die Kosten schauen und sowas nicht. Oder Digitalisierung, Prozessdenken. Das ist, wenn man BWL studiert, irgendwie so, das lernt man im ersten Semester, dass das für ein Unternehmen wichtig sei. Aber ich glaube, genau darin liegt ja auch das Spannende zu sagen, die Juristen sollen sich auf die juristische Arbeit konzentrieren dürfen. Und es gibt andere, die drumherum die Prozesse so bauen für sie, dass sie das können. Ja, und dass sie so einfach wie möglich sind, digital unterstützt, wenn möglich auch data-driven, ja, also transparent und alles Mögliche. Und ich glaube, das ist einfach wahnsinnig spannend. Und da sind ja in Deutschland mittlerweile auch viele schon wirklich aktiv dabei. Du jetzt auch mittendrin. Und ich glaube, das ist ganz, ganz großartig, wie du ja auch sagst, für unseren deutschen Standort der juristischen Branche, dass da so ein bisschen die Struktur auch reinkommt und einfach nochmal eine andere Art von Denken dazukommt. Und ich sehe es als komplementäre Mischung sozusagen der Ansätze. Aber das Juristische an sich bleibt ja weiter inhaltlich so bestehen, wie du es gerade auch beschrieben hast. Und es wird quasi ergänzt. Und wie du vorhin auch so schön gesagt hast, finde ich diese Verschmelzung eigentlich der sag ich mal, Tech, Legal und aber auch Business sozusagen, die Welten, wenn die verschmelzen, ist eigentlich gar wahnsinnig schön. Und wenn wir jetzt so über Verschmelzung und Welten und Perspektive reden, muss ich natürlich direkt dran denken, was ist eigentlich so mit der nächsten Generation, mit der Zukunft? Ihr habt gerade schon gesagt, oder Lena, du hast zitiert, jeder, der sich nicht mit KI auseinandersetzt, der wird ersetzt. Ich habe auch ein richtig schönes Quote, das ist von dem Richard Susskind, der sagt immer, if you want to predict the future, you have to design it. Ja, ich glaube, es ist von ihm jedenfalls. Ich meine, es ist von ihm. Und das fand ich damals, als ich das erste Mal gehört habe, fand ich so, ja genau. Also man kann natürlich sagen, oh, wie schrecklich oder wer weiß, was kommt. Und oh, aber wenn man die Zukunft beeinflussen will, dann muss man sich dran engagieren und irgendwie aktiv vielleicht darauf vorbereiten oder versuchen, sie zu gestalten. Und ich finde das eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu dem Thema, was würdet ihr eigentlich jetzigen Studierenden empfehlen, die sich noch im Studium befinden oder gerade das abschließen, in welcher Form, ob sie jetzt das gesamte juristische Studium machen oder einen Bachelor of Law oder Wirtschaftsjurist oder Juristin werden. Was würdet ihr denen empfehlen? Das klassische Studium ist ja noch sehr klassisch, ja, und deckt einiges von diesen Themen ja noch gar nicht ab. Und Legal Engineering, Legal Operations, Legal Prompt Engineering sind jetzt nicht so die tagtäglichen Themen in diesen Studiengängen, glaube ich jedenfalls, als Betriebswirtin, die jetzt schon viel Berührungspunkte mit euren Studienfächern hatte. Was würdet ihr denen empfehlen? Wie kann man sich für die Zukunft aufstellen, wenn man das möchte? Ja, will ja auch nicht jeder. Was wären da so eure Tipps?
Also tatsächlich ist es so, dass leider das noch sehr wenig in der Ausbildung ankommt. Es gibt inzwischen einige Universitäten, die haben Kurse eingeführt. Was das Problem dabei ist, also es gibt welche, die haben es so ein bisschen an der Seite. Es gibt dann einen Kurs zum Legal Tech. Das Problem dabei ist, alle Studierenden, die jetzt in der Uni sind, werden mit Legal Tech zu tun haben. Es gibt keine Anwaltskanzlei mehr, die mit Blatt und Papier, mit Stift und Papier arbeitet und die Sachen nur per Post rausschickt, sondern mit Computer wird auf jeden Fall gearbeitet. Es wird ein Dokumentenmanagementsystem geben. Es wird wahrscheinlich auch eine HR-Software geben. Das ist dann sehr rudimentäres Legal Tech, aber eigentlich ist es schon Legal Tech. Das heißt, man muss sich damit auseinandersetzen, dass wir ein Studium haben, wo wir aber alles noch mit Stift und Papier schreiben und wo wir 5 Stunden Klausuren mit der Hand schreiben müssen und deswegen auch unser ganzes Studium eigentlich am besten mit der Hand schreiben, ist da nicht so ganz förderlich. Es gibt aber zum Beispiel Studierendenvereinigungen, die sich genau dafür einsetzen. Also es ist auf der einen Seite Recode Law zum Beispiel, die sich stark dafür einsetzen, dass die Juristenausbildung generell reformiert wird, was sie auch meiner Meinung nach dringend muss. Sehr wichtiges Thema, für die sich einsetzen. Oder es gibt zum Beispiel Studierendenvereinigungen, es gibt zum Beispiel die Studierendenvereinigung Illegal, bei der ich auch Mitglied bin, die sich genau dafür einsetzen und sagen, wir haben eine Legal Tech University geschaffen, da werden Inhalte reingegossen, da kann man Kurse machen, das wird alles gerade noch weiterentwickelt, da ist aber schon ganz viel Inhalt drin, auch von tollen Leuten, die das geschrieben haben, wo man, wenn man das Interesse daran hat, sich einfach schon mal selber damit beschäftigen kann. Illegal generell macht ganz tolle Veranstaltungen, wir planen gerade einen KI-Hackathon, wir in Berlin wir planen, es gab jetzt eine Pitch Night in Berlin. Wir haben ganz viele tolle Events. Und um kurz vielleicht Werbung zu machen, die Mitgliedschaft ist kostenlos. Guckt doch gerne mal bei uns vorbei. Vielleicht gefällt es euch, was wir machen und ihr habt Lust, euch zu beteiligen.
Cool. Gibt es auch Online-Formate, für die vielleicht jetzt es nicht nach Berlin schaffen?
Definitiv. Also der Legal Tech, der KI-Hackathon wird in Berlin vor Ort sein. Aber es gab jetzt gerade, ich glaube, gestern war die finale Veranstaltung. Es gab jetzt auch einen Hackathon allgemein, der auch digital und vor Ort stattgefunden hat. Die Pitch Night konnte man auch online als Pitchen damit teilnehmen. Und Legal Tech University ist sowieso online.
Mega. Yusra, hast du noch was zu ergänzen? Was würdest du Studierenden, die jetzt gerade mittendrin sind oder bald fertig sind oder gerade fertig sind, empfehlen? Auch vielleicht, welche Skills, würdest du sagen, sind neben dem klassischen Studium vielleicht auch in der Zukunft wichtig in diesen neuen Berufsbildern oder auch als klassischer Jurist oder Juristin?
Ich würde noch gerne etwas zu dem sagen, was Lena ausgeführt hat. Es gibt ja auch noch andere Studierendenvereinigungen, wie zum Beispiel das Legal Tech Lab Cologne. Die haben auch ein E-Paper, worin man sich mit juristischen Themen auseinandersetzt, wo Anwältinnen und Anwälte Beiträge schreiben, aber auch Studierende. Und kann ich jedem weiterempfehlen, das ist total interessant. ich glaube, dass man als Studierender da auf jeden Fall sich mit auseinandersetzen muss aktiv. Ich glaube, es ist, wird noch sehr lange dauern, bis die Universitäten da ja ausreichend ausbilden sozusagen. Die Frage, ob die juristische Ausbildung überhaupt gut ist, will ich jetzt überhaupt nicht beantworten, aber ich glaube, man muss sich sowieso, egal was man macht, sehr viel aus eigener Initiative heraus irgendwie aneignen. Das ist im Jurastudium irgendwie total lästig, weil das Jurastudium sowieso schon total viel ist inhaltlich, ja, und total zeit- und nervenaufreibend. Aber ich habe es relativ spät angefangen, also ich habe erst im Referendariat quasi angefangen zu überlegen, ob ich tatsächlich die klassische Laufbahn einschlagen möchte oder nicht. Und ich habe es auch geschafft. Also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass man vom ersten Semester an wissen muss, was man möchte. Ich würde vielmehr empfehlen, alles Mögliche auszuprobieren. Das habe ich auch so gemacht. Also ich habe in ganz vielen verschiedenen Rechtsbereichen gearbeitet. Ich habe in verschiedensten Großkanzleien gearbeitet. Ich arbeite jetzt in der Verbraucherrechtskanzlei und kann ja kurz auch noch droppen, dass ich mich beruflich verändern werde und wieder in eine Verbraucherrechtskanzlei gehe, was ich zuvor nicht geplant hatte, was auch nicht so gedacht war. Aber genau, irgendwie macht es mir Spaß, in diesem Austausch zwischen Jura und Tech zu sein. Und deswegen werde ich jetzt ab Oktober bei Legal Bird anfangen. Vielleicht sagt dem einen oder anderen die Kanzlei was, auch eine Verbraucherrechtskanzlei. Und da werde ich dann auch als Rechtsanwältin arbeiten und ein paar andere Sachen machen, über die man dann vielleicht in Zukunft Bescheid wissen wird. Genau, und was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann als Jurastudierende oder Leute, die darüber nachdenken, also wenn man von vornherein schon weiß, dass man irgendwie eine Tech-Affinität hat oder eine BWL oder irgendwas mit Unternehmen machen möchte, dann von vornherein kombinieren, würde ich sagen. Wenn man so planlos unterwegs ist, wie ich das damals war, dann einfach drauf los und ausprobieren, würde ich sagen. Gerade im Referendariat oder wenn man Praktika macht, dann gezielt in Unternehmen gehen, die sowas schon in ihrer praktischen Anwendung haben, um zu gucken, ob das was für einen ist. Plus, was ich jetzt nicht vergessen darf, ist, es gibt auch ganz viele neue Bereiche, wie jetzt zum Beispiel das Legal Prompt Engineering, worüber wir gesprochen haben, aber auch Legal Design, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Das sind so Bereiche, die jetzt noch in der Entwicklung sind und sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch in verschiedenste Richtungen entwickeln werden. In der Universität wird aber nicht darüber aufgeklärt. Also im Zweifel wissen die Leute das auch nicht, die in der Universität arbeiten oder lehren, was auch kein Vorwurf ist, ist ja auch nicht schlimm, man kann ja auch nicht alles wissen. Ich denke aber, dass man da selber in der Verantwortung ist und immer neugierig bleiben sollte und auf dem Laufenden. Und das kann man zum Beispiel gut mit Studierendenvereinigungen schaffen.
Definitiv. Ich glaube, die bieten einfach einen großartigen Austausch. Man hat die Chance zu netzwerken, Leute kennenzulernen, die das schon in der Praxis gemacht haben und da Erfahrungen gesammelt haben, vielleicht auch Kontakte herstellen können, dass man, weiß ich nicht, eine Art Praktikum oder einen Werkstudentenjob übernehmen kann. Ich kann das persönlich auch genau nur so unterschreiben, zwar in der BWLer-Welt, ja, aber da ist es genau das Gleiche mit dem Praktika. Da ist es fast noch schwieriger zu wissen, was man machen will, weil als BWLer kommt man dann raus und ist so, ja, oh Gott, und jetzt? Was mache ich jetzt? Und ich habe wahnsinnig viel Praktika gemacht, um dann auch rauszufinden, nee, das auf keinen Fall, das auch nicht, vielleicht das. Und da man lernt mit jeder Erfahrung dazu, was einem eher liegt und was nicht und worauf man Lust hat und wo man auch seine Stärken am besten einsetzen kann. Und ich glaube, wie ihr beide auch sagt, es ist eine wahnsinnig hohe Eigenverantwortung, sich zu informieren und sich weiterzubilden, weil also die Welt bleibt sowieso nicht stehen und auf die Universitäten zu warten, dass die immer up to date sind, ist wahrscheinlich einfach nicht so verlässlich. Deshalb sehe ich das ganz, ganz genauso. Und wer neugierig ist, und es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich aktiv zu informieren, sei es LinkedIn, YouTube, das ganze World Wide Web und ChatGPT jetzt neuestens auch, wobei das ist eher so eine experimentelle Sache, finde ich, für die Skills, wie geht man mit so einem Chatbot um. Also es gibt wahnsinnig viel. Ich würde jetzt auch gerne schon zum Abschluss leider kommen und habe noch eine ganz tolle Frage für euch beide. Und zwar, wenn ihr euch etwas wünschen könntet für die juristische Branche oder die Legal Tech Branche oder auch die Legal Design oder Legal Operations Branche, welche auch immer es ist und für welchen Bereich auch immer, egal auch welcher Zeithorizont, ob jetzt morgen oder in 10 Jahren, wenn ihr euch eine Sache wünschen könntet und ich wäre die Fee. Was würdet ihr euch wünschen, wo ihr sagt, Mensch, das wäre wirklich cool. Ob jetzt für euch selber oder die für nächste Generation, das ist ganz egal.
Ja, da würde ich mich jetzt tatsächlich nochmal kurz Büschra anschließen. Und mein Wunsch wäre, dass das juristische Studium reformiert wird. Wichtiger Punkt, den sie auch gesagt hat, es wird überhaupt nicht darüber aufgeklärt, welche Berufsbilder es alternativ gibt. Also ich habe ganz oft auch mit Studierenden zu tun, die eigentlich total verzweifeln am Jurastudium. Jurastudium ist eine Menge, die Stoffmenge wird immer mehr erhöht, der psychische Druck auch, diese Prüfungen zu schreiben, je nachdem nach welchem Bundesland, nach welcher Ordnung man schreibt, ist es teilweise wirklich hintereinander weg. Man kann nicht abschichten, man kann keine Klebezettel reinmachen. Das Studium gehört ganz dringend reformiert. Es gibt da auch nochmal Record Law, die sich da ganz, ganz toll für einsetzen. Was ich mir aber auch so ein bisschen wünschen würde, ist auch, dass es mehr Verständnis gibt bei Jurastudierenden dafür, dass WirtschaftsjuristInnen nichts Schlechtes sind. Also ganz oft wird es so, es gab ja jetzt diesen Riesenaufschrei, glaube ich, vor einem halben, dreiviertel Jahr mit der Dame, die nicht mal in Deutschland studiert hat und das irgendwie den Idioten-Bachelor genannt hat oder den Deppen-Bachelor oder so, was dann groß rumging, wo natürlich auch einfach Schaden angerichtet wurden, weil das Studierende gelesen haben, gedacht haben, scheiße, wenn, dann muss ich jetzt wirklich das richtige Examen machen. Aber vielleicht ist das ja gar nicht, was man will. Vielleicht will man keine Anwältin werden, vielleicht will man kein Richter werden, dann muss man nicht zwei Staatsexamen durchmachen. Es gibt einen Verein der Wirtschaftsjuristen und Juristinnen, die sich auch dafür einsetzen, dass es eben zeigt, so Leute, das ist ein Berufsbild, was andere Vorteile hat, dass eben zum Beispiel BWL mit unterrichtet wird, dass man da mehr Erfahrungen hat, womit man ganz tolle Sachen machen kann. Und es gibt nicht nur die einzige juristische Karriere. Und wenn jemand zum Beispiel gerade in den Legal Tech Bereich möchte und nicht die, also keine Anwältin werden möchte, keine Richterin, dann muss man auch nicht den harten Weg über zwei Examen gehen, sondern kann sich es auch ein bisschen einfacher machen und dann Bachelor, Master machen und dann in den Bereich gehen.
Klingt mega. Ich versuche, ein gutes Wort einzureichen.
Ich kann da sofort anschließen. Also ich würde mir tatsächlich bei allen, und das nicht nur bei Juristinnen und Juristen und nicht nur bei der Justiz oder bei der Privatwirtschaft, sondern bei allen Beteiligten, die man so auf dem Weg trifft, eine Hands-on-Mentalität mir wünschen und das Ganze einfach mal ein bisschen umkrempeln, weg von klassischen Rollen, weg von vielleicht sogar billable hours, also von dem Prinzipen, ja, also du machst die Augen groß gerade, Zoe, aber
wilde Vorstellung hast du da.
Ja, wilde Vorstellung, aber meiner Ansicht nach müssten wir quasi neue Ziele setzen. Was wollen wir eigentlich erreichen? Was wollen wir bewirken? Wollen wir, dass es, keine Ahnung, also wollen wir, dass es bei der klassischen Ausbildung bleibt und wir weiterhin Stereotypen verfolgen, oder wollen wir unser Rechtssystem weiterentwickeln? Wollen wir mehr Gerechtigkeit, uns für mehr Gerechtigkeit einsetzen, oder was ist eigentlich das, wonach wir alle streben? Genau, darüber würde ich gerne ein bisschen nachdenken, beziehungsweise dieses Nachdenken anstreben wollen und ein bisschen diese Umkrempel Mentalität. Umkrempelmentalität würde ich gerne ein bisschen vorantreiben.
Das finde ich total gut. Umkrempeln ist mein täglich Brot. Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Was ich dazu noch ergänzen kann, weil ich finde, das passte so schön zu euren beiden Wünschen, ist das Thema Human-Centered Leadership, was wir auch sehr aktiv aktuell vorantreiben oder eigentlich schon seit 2 Jahren. Und mittlerweile heißt es Human-Centered Leadership, weil das Thema Lawyer oder Wellbeing of Legal Professionals so stigmatisiert war, dass wir es umbranden mussten nach 2 Jahren harter Arbeit und wirklich ganz schlechter Resonanz. Aber im Kern ist es ja wirklich, Lena, wie du auch sagst, der psychische Druck ist nicht nur im Studium, sondern auch dann im Berufsleben, gerade in diesen klassischen Karrieren, enorm. Und darüber wird nicht gesprochen. Das ist auch eine Mentalitätsfrage, zu sagen, nein, ich darf keine Schwäche zeigen, etc. Und wir sind ja auch im Liquid Legal Institute sehr stark engagiert. Und mit denen zusammen haben wir eben diesen Human-Centered Leadership Circle gegründet, wo jeder aus der gesamten Branche oder auch branchenfremd eingeladen ist, sozusagen formlos beizutreten und sich zu engagieren, weil wir einfach diese Themen voranbringen wollen, weil gerade auch in klassischen juristischen Strukturen Leadership nicht unbedingt die höchste Priorität hat. Und das kann enorm negative Auswirkungen haben auf die Beteiligten in diesen Unternehmen oder in den Kanzleien, aber eben auch während des Studiums nicht. Und ich glaube eben auch in dem Zusammenhang, dass im Studium diese Themen schon angesetzt werden müssen und darauf sozusagen aufmerksam gemacht werden müssen, was das auch für mögliche Bedrohungen sozusagen mit sich hat. Und wenn man auch vielleicht einen Weg verfolgt, den man eigentlich gar nicht verfolgen will, aber man denkt, man müsse ihn verfolgen, ja. Also ich glaube, was ihr beide sagt, zu schauen, wie kann man vielleicht auch die, gerade die Jüngeren, die noch mittendrin sind im Studium, dazu befähigen und bestärken zu sagen, trau dich, den Weg anders zu gehen, denn der Weg ist in Ordnung, der ist richtig, der ist wunderbar und der ist genauso gut, er ist anders, aber vielleicht viel toller für dich persönlich, weil das deine Stärken viel eher einsetzt und auch deine Passion, ja, und ich glaube, da, ich sehe das ja tagtäglich, diejenigen, die an Dingen arbeiten, für die sie wirklich brennen. Ja, da entsteht so eine riesen positive Kraft. Und ich glaube, das kann man eigentlich nur jedem wünschen, dass jeder das findet, was einem wirklich Spaß macht. In dem Sinne bedanke ich mich wahnsinnig herzlich bei euch, weil mir macht es wahnsinnig Spaß, mit euch zusammen zu sprechen und diesen Podcast aufgenommen zu haben. Also vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch beiden ganz viel Erfolg in euren neuen Rollen. Und ich glaube, alle von uns sind sehr gespannt, was wir in nächster Zeit wahrscheinlich auf LinkedIn darüber hören werden. Von daher alles Gute und bis ganz, ganz bald.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Vielen, vielen Dank und ja, war ein cooler Austausch.
Super, bis bald, mach's gut, ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal beim LeakHair Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website leakhair.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom LeakHair Podcast. Stay tuned.